Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 156 mit einem ganz besonderen Thema heute. Das Thema lautet psychoanalytische Konzepte. Und ich freue mich in diesem Zusammenhang und zu diesem Thema unseren heutigen Gast zu begrüßen. Es ist Alina von psychodynamicpsychology.com. Hallo Alina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Alex, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ich fand deinen Kanal toll. Der hat mich inspiriert und ich freue mich, dass du jetzt heute bei uns zu Gast bist im Psychcast. Bist du so nett, dich vielleicht selbst einmal kurz vorzustellen und zu beschreiben, was du so machst und wodurch du bei vielen wahrscheinlich schon bekannt bist, die auf YouTube psychologische, psychodynamische Themen.
Gerne. Ich bin Alina, wie du schon gesagt hast. Mein YouTube-Kanal und auch ein dazugehöriger Newsletter heißt Psychodynamic Psychology. Ich bin studierte Psychologin und aktuell in der Ausbildung zur Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Und ich habe vor, ja, das sind ja schon gut 4 Jahre, wahrscheinlich schon 4,5 Jahre, noch so ein bisschen während Corona, ich glaube, das war August 2020, diesen YouTube-Kanal gestartet, wo es darum geht, für mich einmal psychodynamische, psychoanalytische Ideen zu teilen. Also das, was ich gerade so lerne, das, was ich gerade so lese, an Büchern, an Autoren, an Denkern, an Konzepten. Und ich gebe mein Bestes, diese Konzepte, die ich so lieb gewonnen habe, auf eine möglichst verständliche und hoffentlich anwendbare und vielleicht noch spannende Art und Weise zu präsentieren. Das macht einem die Psychoanalyse ja nicht immer ganz leicht. Aber das ist so ja der Themenbereich, den ich mich verschrieben habe. Und ja, darunter findet man eine Handvoll Videos von mir auf YouTube.
Das ist ja nicht so ganz typisch, ne? Dass jemand auf diese Konzepte, und die gibt es ja auch in unterschiedlichen Altersklassen, es gibt Konzepte, die sind weit über 100 Jahre alt, dann gibt es moderne Konzeptionen. Das ist ja auch gar nicht so bekannt, dass es so viele zum einen theoretische Richtungen in der Psychoanalyse gibt und dann ganz viele feine Konzepte zu einzelnen Phänomenen, die man so beobachten kann. Kannst du beschreiben, wie dein Interesse so auf diesen ja doch irgendwie Theoriebereich gekommen ist?
Ja, also ich glaube, was die meisten nicht wissen, ist, was für ein breites Feld die Psychoanalyse oder die Psychodynamik, wenn man noch ein bisschen breiter gehen will, was für ein weites Feld das eigentlich ist. Also ich glaube, ich könnte mir bis an mein Lebensende jeden Tag 100 Seiten lesen und ich wäre immer noch nicht am Ende von all dem, was publiziert worden ist. Also es ist ein wahnsinnig breites Feld mit unglaublich viel Vielfalt, ursprünglich mehr oder weniger von Freud 1899 oder 1900 gegründet und mittlerweile halt viel weiterentwickelt. Heutzutage ist Psychoanalyse auch nicht mehr Freud, sondern da ist wahnsinnig viel zugekommen. Und also es ist zum einen wahnsinnig vielfältig und ich glaube, gerade in einer Zeit wie heute, in der eben viel auf so vermeintlich neuartige Therapiekonzepte fokussiert wird, ist es manchmal für mich sehr hilfreich, nochmal so zurückzuschauen, denn die menschliche Natur hat sich ja in den letzten 120 Jahren jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Also wir haben immer noch viel mit ähnlichen Problemen zu tun und da bieten eben gerade auch teilweise diese ganz krummen, komischen, alten Konzepte nochmal eine interessante Perspektive, wie man die heute nochmal anwenden kann.
Ja, da hast du einen unheimlichen Nerv bei mir getroffen, weil wenn man sich so, also ich bin ja Arzt für psychosomatische Medizin und die ist sozusagen aus einer Mischung von innerer Medizin und Psychoanalyse entstanden. Und wenn man sich die Konzepte aus dieser Entstehungsphase anguckt, das war so viel nach dem Ersten Weltkrieg und dann eine zweite Phase in den 50er, 60er Jahren. Ich finde eigentlich, je älter die sind, desto aktueller wirken sie eigentlich. Und auf jeden Fall, desto spannender sind sie, desto stärker sind sie irgendwie um die Ecke gedacht. Und je moderner sie sind, auch gerade wenn man so moderne, auch biologisch orientierte Bücher heranzieht, sind sie flacher eigentlich so. Dann ist es viel sehr detailliert beschrieben, was die hormonelle Seite, die neurobiologische Seite angeht. Aber es ist eigentlich nicht mehr so nah an der Lebensrealität und an den Phänomenen, die wir auch im Alltag beobachten oder die wir in Psychotherapien beobachten. Das finde ich also ganz spannend. Und das hat dann auch so meine Neugier auf deinen Kanal gezogen. Wir haben uns heute überlegt, wir stellen einfach mal unsere Lieblingskonzepte vor oder die Konzepte, mit denen wir arbeiten, die wir, auf die wir gestoßen sind, die wir nützlich fanden, und fangen einfach mal an und können ja mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich glaube, wir haben einiges auf der Liste und ja, gucken und stellen die euch zu Hause vor, und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas besonders spannend fandet, euch was überrascht hat, oder wenn ihr auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht habt oder euch das besonders interessiert. Ja, Alina, würdest du anfangen, vielleicht mal eins deiner ersten psychoanalytischen Konzepte kurz vorzustellen?
Mache ich, gerne. Das erste Konzept, das ich mitgebracht habe, heißt moralischer Masochismus. Masochismus, im Original von Sigmund Freud, bezog sich natürlich immer noch viel auf Sexualität. Also irgendwie im Sexuellen die Lust am Schmerz oder die Lust an der Unterwerfung. Das ist so, was Sigmund Freud unter Masochismus verstanden hat. Und dann die moralische Seite, eben losgelöst von diesem körperlichen, vielleicht nicht immer per se, aber schon dem Sexuellen, hin zu dem Aufsuchen von Leiden an sich. Also immer geben, 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 immer wieder scheitern, im Berufsleben scheitern, die Beziehung scheitern. Das ist so eine Lebensgeschichte von, ich die Arme wird. Und Freud sah das als eine unbewusste Strategie, um Schuldgefühle abzubauen. Also das ist so etwas origineller, der moralische Masochismus. Und was jetzt in der neueren Zeit Nancy McWilliams und Jonathan Shadler noch dazugefügt haben, was ich sehr spannend finde, ist eben nicht nur dieser moralische Masochismus als eine Art, um Schuldgefühle zu bewältigen, sondern auch um eine Selbstwertthematik und eventuell auch eine Identitätsfrage zu lösen. Also gerade in dem Leiden kann eben auch eine moralische Überlegenheit demonstriert werden. Dass es Gruppen gibt, wo man einen bestimmten Reinheitstest bestehen soll. Also da kann man an vieles denken, an religiöse Gruppen, politisch extrem rechts wie extrem links. In den sozialen Medien waren ja immer wieder auch Ernährungsformen, also von veganer Ernährung über Paleo oder Keto oder wie sie alle heißen. Ich weiß es gar nicht alles. Und natürlich auch in der Psychoanalyse. Ne? Also welcher Schule ist man verschrieben? Was für Reinheitsgebote muss man sich da unterwerfen? Und wie muss man dafür leiden? Und dass eben da bei anderen, die nicht diesen Reinheitstest bestehen, dass da dann die moralische Überlegenheit gezeigt werden kann, dass da auch der versteckte Sadismus, Kritik, Intoleranz gegenüber diesen anderen gezeigt werden kann. Und daraus eben teilweise auch eine Art Anspruchshaltung entsteht. Also ich leide doch so viel, ich opfere doch so viel und jetzt bist du mir doch was schuldig. Und also das finde ich einmal so auf der gesellschaftlichen Ebene sehr spannend, durch diese Brille so verschiedene Organisationen oder verschiedene Lebensformen zu betrachten. Und als Therapeut begegnet einem das ja wahrscheinlich nochmal häufiger in Form von Patienten, wo die Therapie scheitern muss. Die Therapie darf nicht erfolgreich werden, weil eben an diesem moralischen Masochismus so viel Schuld, so viel Selbstwertunsicherheit, so viel Unsicherheit in der Identität eventuell hängt, dass daran festgehalten werden muss und die Therapie zum Scheitern verdammt ist.
Wow, unheimlich viel Aktuelles drin. Du beschreibst es, wie ich es von dir gewohnt bin, total schön, dass einem wirklich gleich auch die Lebensbeispiele einfallen. Das eine ist, dass ich gerade in letzter Zeit, das ist ein häufiger Vorstellungsgrund in der psychotherapeutischen Praxis, dass eine Form des moralischen Masochismus nicht mehr aufrechterhalten kann oder eine Bühne wegfällt, wo sich das ereignen kann als Stabilisierung des Selbst, oder wo praktisch die Maßstäbe sich so verändert haben, dass jemand nicht mehr mitkommt und dann dieses Konstrukt des kontinuierlichen Schuldabbaus zusammenbricht und beispielsweise Schuldgefühle so stark andrängen und so nicht mehr beherrscht werden können. Also das sieht man wirklich gar nicht so selten, obwohl man das Konzept jetzt gar nicht so oft hört in der Fachwelt. Und das andere ist, das hast du eben auch schon angesprochen, ich höre es auch oft im, also man hat ja diese Brille als Psychotherapeut und Psychotherapeutin auch irgendwie auf und man hört jetzt ja auch viel, viele Menschen sind politisiert, die eine oder andere Richtung und oft hört man so dieses, dass man auf irgendeiner Demonstration war und als wenn das also so ein großer moralischer Schritt jetzt sei und einen auf eine andere Ebene hebt, egal jetzt für welche Hintergründe, aber da nimmt man diese Mechanismen auch oft wahr.
Absolut. Ja, also ich finde ein hochaktuelles Thema, was eben ja schon, ich weiß nicht wie viele Jahre alt ist, mindestens 100, aber an seiner Aktualität nichts verloren hat.
Ja, jetzt ist es ja dann bei dir so, weil du auch diese Konzepte, weil du die Beschäftigung damit magst, was nicht alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eigentlich so gerne mögen. Wie stark beziehst du sie konkret mit ein in die Behandlungen?
In die Behandlungen nicht so stark, würde ich sagen. Also es ist eher ein Fundus, den ich so für mich anreiche. Denn also die Behandlung an sich, würde ich sagen, oder die Qualität der Behandlung, die ich hoffentlich in der Lage bin anzubieten, ist wahrscheinlich zu 50% von meiner eigenen Lehranalyse geprägt, was ich da eben selbst erfahre. Zu 40% würde ich sagen, oder ja, vielleicht nicht ganz, vielleicht 40% Lehranalyse, 40% Supervision und die restlichen 20% würde ich sagen, kommen dann eben aus meinem eigenen Studium, aus der Literatur. Es ist natürlich verlockend, je nachdem, was man gerade liest, so zum Hammer zu werden, der nach Regeln sucht. Also jetzt suche ich plötzlich in allen meinen Patienten, wo ist der moralische ja. Masochismus? Das ist natürlich verlockend. Das versuche ich zu vermeiden, sondern mir das eher so als ja fast schon vorbewusste, vielleicht teilweise ein bisschen im Unbewussten schlummernde Wissensschatz zu nehmen, der sich dann eben, wenn es soweit ist, aktualisiert. Und wenn eben, wenn ich etwas höre, wo ich meine, das passt zu einem Muster, was ich schon mal studiert habe, worüber ich schon mal gelesen habe, dass sich dann dieses Konzept wieder in mein Bewusstsein holt. Und das vielleicht noch auch so an sich zur Psychoanalyse ist ja auch das Schöne daran, dass es eben nicht nur eine Behandlungsform ist. Also als die Behandlungsform kennen es alle, aber es ist ja auch ein Wissensschatz, also ein Wissensschatz darüber, was es heißt, Mensch zu sein, Mensch zu werden, krank zu werden, gesund zu werden und eben auch ein Wertekanon. Also wie sitze ich da? Sitze ich da neugierig, offen oder habe ich schon meine Brille auf und warte eigentlich nur, wo ist der Oedipus-Konflikt? Genau, deswegen da würde ich sagen, hoffe ich, dass es eher eine Bereicherung ist, auf die ich zugreifen kann, als dass es für mich so eine Brille wird, durch die ich dann jeden versuche durchzuschleusen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also ich frage mich das viel. Ich kenne das natürlich, dass man Nägel sucht, wenn man einen Hammer hat. Und aber ich mache es auch nicht, wenn ich spannende neue Sachen lese. Ich lese viel auch alte psychosomatische Konzepte. Ich stelle dir auch gleich eins vor.
Freue ich mich drauf.
Dann ist es so, dass es nicht unbedingt unmittelbar irgendwie mit der Behandlung zu tun hat. Also ich bespreche Konzepte jetzt fast nie mit Patientinnen und Patienten. Es kommt jetzt mal vor, weil man auf was kommt, aber das ist überhaupt nicht so Teil dessen und das ist auch nicht so, dass ich die so für mich behalte extra oder so, sondern die sind ja, die haben mit dem Einzelnen, mit dem einen subjektiven Zugang häufig dann gar nicht so viel zu tun, selbst wenn das einen schönen Namen hat oder so, sondern da arbeitet man ja sehr viel am Konkreten. Aber trotzdem finde ich es total hilfreich und es bereichert einfach die den Umgang mit den Situationen, mit den Szenen, den Umgang mit der Beziehung, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also ich finde es auch manchmal beim Lesen oder jetzt eben, wie ich dir zugehört habe, bereichert, ohne dass es konkret ist. Und das ist ja auch schon etwas, was in der Psychoanalyse, finde ich, eine Eigenschaft ist, die man in vielen anderen Gebieten gar nicht findet. Viele würden ja sagen, ja, was bringt dir das denn dann? Und es ist eben schwer zu sagen, was genau es bringt. Aber es bringt einer, wie du gesagt hast, ein Kanon aus verschiedenen Werten, Strukturen, und irgendwo eine Matrix, in das ich vielleicht Phänomene dann nochmal anders einsortieren kann oder verschiedene Perspektiven, die ich einnehmen kann, so würde ich sagen.
Ja, absolut. Also dann bin ich ja echt mal gespannt. Magst du vielleicht dein nächstes Konzept vorstellen, wenn du sagst, gerne. Du hast da sogar was aus der Psychosomatik mitgebracht, da würde ich ja gerne mehr lernen.
Genau, das erste ist ein älteres Konzept von 1955 von Max Schur und das heißt das Konzept der De- und Resomatisierung. Und das ist tatsächlich was, was auch noch so in Facharztprüfungen, psychosomatische Medizin und Psychotherapie geprüft wird. Das ist noch so verbreitet, in den ganz neuen Lehrbüchern nicht mehr, aber und zwar deswegen, weil das ein frühes psychosomatisches Konzept ist und so im Rahmen einer frühen psychoanalytischen Psychosomatik Gedanken drin stecken, wie eigentlich sozusagen, wie können eigentlich psychische Beschwerden, wie kann etwas Seelisches in den Körper wandern? Das ist ja für viele einfach ein Riesenrätsel und da gibt es jetzt natürlich auch ganz viel wirklich spannende neurobiologische Forschung, Hirnforschung. Aber es gab eben 1955 von Max Schur, das ist ein Internist und der war Freuds Leibarzt, ist mit ihm nach London geflohen und später nach New York gegangen und hat sich sozusagen auf der Theoriebasis und aufgrund seiner Erfahrungen mit internistischen und dann psychoanalytischen Patienten eben Gedanken gemacht. Und es geht jetzt um psychosomatische Erkrankungen, also ich sag mal ganz allgemein Körperbeschwerden, bei denen sich keine organische Ursache finden lässt. So, da ist man heute ja dann immer noch ist ja immer noch weit verbreitet erstmal die Kenntnis, dass sowas psychische Ursachen haben kann, ohne dass wir jetzt unmittelbaren Zusammenhang finden. Und wollte die Frage eben beantworten, wie funktioniert das? Und er sieht in psychosomatischen Erkrankungen eine Umkehr eines Entwicklungsprozesses. Und zwar beschreibt er, dass die psychische Entwicklung des Menschen als ein Vorgang der Desomatisierung zu sehen ist. Also die Emanzipation von körperdominierten Wahrnehmungen und Erlebnisformen hin zu einer psychischen Repräsentanz. Und das können wir auch alle beobachten, wenn wir Säuglinge sehen, die haben Hunger, die schreien, die quengeln, wenn die sich schlecht fühlen, wenn die Bauchschmerzen haben, machen die körperliche Abwehrbewegungen. Es ist also, die Gefühlswelt drückt sich eigentlich somatisch aus, in körperlichen Erscheinungen aus und auch bei etwas größeren Kindern dann in den ersten Lebensjahren wird unheimlich viel körperlich durch Trotzhaltungen, das sind ja auch Körperhaltungen, vielleicht durch ein Schmerzerleben, Bauchschmerzen, durch Abwehrbewegungen, wird das dargestellt und da gibt es nicht diesen psychischen Binnenraum, in dem etwas wahrgenommen wird. Und er sieht in dieser Entwicklung hin zum Psychischen eben verschiedene Fehlerquellen, also diese Entwicklung kann Defizite beinhalten und später kann es dann bei Belastungen oder Stressoren, wie man heute sagen würde, wo diese Ich-Struktur, die sozusagen die Brücke gebaut hat von dieser körperorientierten Wahrnehmung hin zur seelischen Wahrnehmung, die kann Schwachstellen haben. Bei späteren Belastungen gibt es dann sozusagen die sogenannte Resomatisierung. Also die Desomatisierung ist der gesunde Prozess vom Körper in die Psyche. Und beim Erwachsenen kann es dann unter Belastung zur Resomatisierung kommen. Darin sieht er etwas sozusagen eine Rückkehr zu einem unreifen Stadium, also eine Regression psychischer Prozesse zurück in die in diese somatischen Primärprozesse. Das beschreibt er und ich würde es vielleicht noch einmal sozusagen zusammenfassen. Der Säugling, sage ich jetzt mal vereinfacht, ist praktisch primärprozesshaft und unkoordiniert, hat eine sehr direkte körperliche Reaktion und dann gibt es eben später das Sekundärprozessdenken, also zum Beispiel Lust, Ärger, Angst als ganz wichtige seelische Qualitäten und Gedanken ersetzen dann mein unmittelbares Handeln. Also ne, meine Reaktion bei Angst oder bei Ärger, die ist häufig gedämpft und kontrolliert und ich kann die aber ausdrücken in Sprache. Später dann bei einer äußeren Belastung und einer vorhandenen Ich-Schwäche, also vielleicht eine biografisch erworbene, nicht hundertprozentig verlaufene Desomatisierung, kommt es dann zur Resomatisierung. Und dann ist, je nachdem, wie ich auch fixiert bin auf bestimmte Organsysteme, kann ich dann psychosomatische Symptome bekommen. Und das ist natürlich ein Konzept, was zu einer, also jetzt nochmal zu der praktischen Frage, was natürlich, wenn man diese Beschwerden hat, diese Symptome hat, meistens sagen einfach, ich möchte die Symptome gern loswerden, die stören mich, möchte die weghaben. Und das ist natürlich erstmal eine Betrachtung, außer Selbsthilfe praktisch und ja, vielleicht bestimmten Verhaltensänderungen, was viele auch frühzeitig eigentlich versuchen, kann man nicht so viel machen. Und dieses Modell von Max Schur war eines der ersten Modelle, was der Symptomatik eine gewisse Tiefe gegeben hat und eben eine Verknüpfung in die Biografie und um den Umgang mit Körperlichkeit.
Das finde ich super spannend. Ich kannte dieses Konzept noch nicht.
Okay.
Aber dazu würden mir jetzt so verschiedene Dinge einfallen. Auf der einen Seite würde mich vielleicht noch interessieren, hat der das nochmal konkreter angebunden? Also es gibt ja, ich habe da jetzt keine konkrete Theorie im Kopf, aber es gibt ja bestimmt irgendwelche Theorien, die sagen, so Nackenbeschwerden, irgendwie das ist der Vaterrohr, unterer Rücken, das hat irgendwie mit der Mutter zu tun. Gibt es da irgendwie was Konkretes, wo er sagt, okay, Kopfschmerzen, da hat man es häufig mit diesem Thema zu tun? Oder ist das eher allgemeiner und es gilt dann wirklich individuell rauszufinden, wofür dieses Symptom steht?
Hat er was zu gesagt? Also es gab ja diese Organspezifität oder Konfliktspezifität, wo man davon ausging, dass bestimmte körperliche Beschwerden durch eben spezifische Konfliktsituationen ausgelöst werden. Da hat er, was diese Theorie relativ stark macht, nicht so viel zugesagt, weil immer alles, was so ganz allgemein ist in der subjektiven Welt, was so runtergebrochen wird auf so eine Tabelle oder so, das ist ja heute wirklich nicht mehr up to date und deswegen ist dieses Konzept noch relativ aktuell. Er hat gesagt, das Entscheidende ist die Fixierung an ein Organsystem. Also das kann praktisch, also die Genese beschreibt er an Fixierungen gebunden. Also ein Zappelkind, was dann nicht mehr zappeln durfte, würde vielleicht später eher muskuläre Beschwerden, Schmerzen bekommen. Ein Kind, was vielleicht gelernt hat, dass man sich nur zurückziehen kann durch Migräneattacken, ja, würde eher eine Fixierung auf den Kopf haben. Also er geht von biografisch entstandenen Fixierungen an auf Organsysteme aus und sagt eben, die Organwahl erfolgt dann eben je nach diesen biografischen Fixierungen, aber eben dann, wenn die psychischen Mittel aktuell eben nicht mehr ausreichend verfügbar sind. Und das kann in Gefahren- und Angstsituationen eben passieren. Aber er beschreibt keine typischen Gefahren- und Angstsituationen und dann typische Organsysteme, was schlau war.
Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Wie siehst du denn dann, also das könnten dann ja auch zwei Bewegungen sein, die wir gerade in der breiteren Therapiewelt sehen, die sich da so ein bisschen zu widersprechen scheinen. Ich weiß nicht, inwieweit, was du dazu sagen kannst, das fiel mir jetzt nur so spontan zu ein. Ja. Auf der einen Seite eben der Versuch der psychodynamischen Psychotherapie oder Psychotherapie wahrscheinlich generell, Worte zu finden für das, was nicht gesagt und deswegen nur im Körper ausagiert werden kann. Also diese Mentalisierung, Symbolfindung, also irgendetwas, was der Körper sagen muss, weil die Worte fehlen, dazu helfen, Worte zu finden. Und dann sieht man ja aktuell viel, da weiß ich auch noch gar nicht, wie ich dazu stehe oder was das eigentlich so ist, viel eine Bewegung, die ja dann vielleicht scheinbar das Gegenteil macht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, ob du dem zustimmen würdest. Man sieht ja viel Breathwork, also irgendwie so Atemübungen oder eben jetzt auch ganz viel so Fokus auf Nervous System Regulation, also irgendwie das Nervensystem so zu regulieren, wo dann irgendwie so, wo scheinbar, also meine erste Assoziation war, da wird irgendwie etwas, was vielleicht versprachlich werden könnte, doch wieder verkörperlicht.
Ja, total. Also das ist ja diese ganze Geschichte auch so, der Vagusnerv als meine Einflussmöglichkeit, wie ich mich jetzt vielleicht besser regulieren kann oder runterfahren kann. Also ne, so wie kann ich den Vagusnerv stimulieren? Und das meinst du, ist so eine Gegenbewegung hin zu diesem ich sag mal Stichwort eher Versprachlichung oder Bedeutung finden, Bedeutung von Symptomatik rausarbeiten.
Ich weiß es nicht, das kam mir nur gerade so in den Sinn, also inwieweit das auch vielleicht zusammenhängen könnte.
Ich habe da, ich bin da, also alles, wenn man jetzt anfängt in dem psychosomatischen System, wiederum, wie das ja schon in der biologischen Medizin ist, in der Organmedizin, dass man das als Mechanismus betrachtet und diesen Mechanismus kann ich beeinflussen. Ne? Meiner ganz subjektiven und aber auch praktisch erfahrenen Meinung nach kann das auf Dauer eben nicht funktionieren in dem Moment, wenn man wirklich psychosomatisch erkrankt ist. Und da geht es immer um unbewusste Prozesse. Das heißt, also diese Idee, bewusst etwas zu regulieren, was eigentlich als ganz wichtiges Kriterium die Eigenheit hat, dass es für mich unkontrollierbar ist, weil es mir nicht bewusst sein kann, das finde ich deutlich stärker und in der Praxis auch deutlich überlegener. Jetzt bin ich natürlich auch in einer Blase. In der Fachwelt psychosomatische Medizin und Psychotherapie sind eben Mediziner, die diesen Facharzt gemacht haben, die psychotherapeutisch arbeiten. Und dieses Breathwork und Parasympathikus, Steuerung und so, das sind ja Verfahren, die kommen aus ganz anderen Richtungen. Aber das würde, wie du das schon richtig sagst, in das eigentliche psychosomatische Modell oder in die psychosomatischen Modelle, die per se in ihrem Ursprung psychoanalytische Modelle sind, nicht hineinpassen.
Ja, oder vielleicht dann nur in der Kombination. Also wenn man in einem Angstzustand ist, dann kann man ja nichts versprachlichen. Also diese Barriere ist ja dann geblockt oder dieser Weg ist dann geblockt. Aber dann, wenn man nur beruhigt, aber danach nichts versteht und nichts versprachlicht, das wäre die Frage, ob man da nicht vielleicht sogar beides kombinieren kann. Eine gewisse Form von Entspannung, aber eben dann mit dem Ziel, und jetzt können wir verstehen und jetzt können wir gemeinsam darüber nachdenken.
Das hast du super gesagt. Das ist tatsächlich so. Also ne, natürlich kann man, wenn man den Ausatemzyklus länger hält als die Einatmung, 47-11-Regel, was ich, 4 Sekunden Einatmung, 7 Sekunden prolongierte Ausatmung, dann stimuliert man den Vagusnerv und dann kommt eher eine parasympathische Reaktion, dann verlangsamt sich der Herzschlag, das Schwitzen wird weniger, die Anspannung wird weniger und das kann eine Tür etwas öffnen zu einem Gespräch oder einem Verstehensprozess. Was ich meine ist nur, dass die Lösung sein soll, dass ich sozusagen mein Vegetativum überliste, um dann am Ende gesund zu sein. Ne? Das kenne ich nicht. Also es ist mir jetzt noch nicht, auf jeden Fall noch nicht begegnet so. Aber die Kombination oder Werkzeuge zu nutzen, um in einen anderen Zustand zu kommen, absolut, ja.
Ja, das ist echt spannend. Also auch super, da von deiner fachlichen Meinung nochmal was hören zu können. Du hast ja viele Jahre Berufserfahrung, da viel gesehen. Sehr spannend.
Ja, wir haben schon 2 Konzepte und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hier steht, aber
wir
sind schon ein bisschen fortgeschritten. Lass uns doch einfach mal gucken, wie weit wir so kommen und vor allen Dingen, was denn so das Feedback ist, ob es noch einen zweiten Teil geben soll. Erstmal würde ich mich freuen, wenn du mir nochmal eins deiner geplanten oder ausgesuchten Konzepte vorstellst.
Ja, das zweite Konzept, was ich heute mitgebracht habe, ist Veröffentlichungsangst. Das ist ein Konzept, das ist ein bisschen neuer, von Ronald Britton, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, von 1994. Und er hat sich mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn wir etwas von uns veröffentlichen wollen? Also 1994, das war jetzt noch vor sozialen Medien, der hat sich, glaube ich, eher damit beschäftigt, was ist, wenn jetzt ein Psychoanalytiker in einer psychoanalytischen Zeitschrift veröffentlichen will. Aber heutzutage kann man das natürlich auch auf soziale Medien, vielleicht auch auf das, was wir hier gerade machen, anwenden. Britton sagte nämlich, ja, wenn man sich damit beschäftigt, etwas Persönliches, also nicht unbedingt Privates, aber etwas Persönliches zu teilen, eine ganz eigene neue Idee, ein neues Konzept, was man für sich entdeckt hat, Einsichten aus der Praxis, aus dem eigenen Seelenleben, was auch immer das dann genau sein mag, dass man eigentlich zuerst mit seiner eigenen inneren Welt konfrontiert ist. Also noch bevor man veröffentlicht, gibt es eigentlich schon die erste Resonanz von ja sogenannten inneren Objekten. Also wo dann vielleicht Fragen auftauchen, ja, wer glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Dass du darüber reden könntest. Das ist doch gar nicht interessant. Da wird sich doch jeder langweilen. Das will doch keiner hören. Oder da ist garantiert noch ein Fehler drin, den du nicht begriffen hast und du blamierst dich total damit. Weil ja etwas von sich zu veröffentlichen irgendwo auch heißt, sich so ein Stück fast schon zu exhibitionieren, wenn man will. Und da wird natürlich eine Schamangst aktiv, die irgendwo ein Schutzmechanismus ist, aber eben auch zu einer totalen Prokrastination führen kann, zu einer Schreibhemmung. Also Writer's Block, das wusste ich auch nicht. Writer's Block, also so eine Schreibhemmung, ist original auch ein psychoanalytisches Konzept von Edmund Bergler, 1947 habe ich nochmal aufgeschnappt. Also diese innere Welt kann einen schon vor solche Hürden stellen, dass man sich das gar nicht traut. Und dann natürlich danach, wenn man sich dann getraut hat, etwas zu veröffentlichen, potenziell große Angst vor Ausstoßung. Also ne, wenn man gerade psychoanalytisch denkt, frühere psychoanalytische Denker, die dann gesagt haben, naja, also so freut sich das jetzt nicht, die waren dann schon ganz schön gefährdet, wirklich rausgeschmissen zu werden aus Institutionen und da massiv an, nicht nur an Geld, sondern auch an Zugehörigkeit zu verlieren. Da vielleicht gibt's Rache, also böse Kommentare, böse Leserbriefe, eventuell auch Neid und ja auch ein Stück weit Kontrollverlust. Denn in dem Moment, wo ich das loslasse, wo ich das Video online stelle, da wird's ja wahrscheinlich direkt irgendwohin kopiert und ich habe da gar keinen Einfluss mehr drauf. Oder das, was ich dann geschrieben habe, daran kann ich ja nichts mehr verändern, denn jetzt ist es auf dem Blog oder jetzt ist es bei Amazon und ist schon ausgedruckt. Dass das einfach wirklich ja bei vielen Menschen dazu führt, dass sie sich sowas nicht trauen. Und die Botschaft von Britain war eigentlich, also natürlich angenommen, es geht jetzt nicht irgendwie um unethische Publikationen, also dass man nichts von Patienten teilt ohne deren Zustimmung oder was auch immer, dass eigentlich diese Angst auch was Gutes ist. Denn es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, sich mit seiner eigenen inneren Welt auseinanderzusetzen. Und es zeigt ja auch irgendwo, solange es nicht übermäßig ist, einen gesunden Anteil. Denn wenn man vollkommen ohne Angst publizieren würde, dann hieß das ja entweder, dass man die Angst ja fast schon manisch abgewehrt hat. Also meine Idee, die ist so großartig, die muss doch raus in die Welt. Da kann doch gar keiner was sagen. Oder aber, dass es eigentlich gar nichts wirklich Neues und nichts wirklich Persönliches ist. Also ich plapper einfach nur, also böse gesagt, ich plapper nur irgendwie eine Autorität, irgendwie eine Dogma nach. Und eigentlich in solchen Momenten, sagt Britain, haben wir keine Angst. Aber wenn wir Angst haben, dann lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann auch was Positives sein, weil es eben heißt, wir trauen uns tatsächlich was. So, wir wachsen über uns hinaus. Und wir wehren diese Angst nicht nur manisch ab, indem wir halt denken, wir sind so großartig, also es muss doch jeder toll finden und beklatschen, oder indem wir einfach nie was tatsächlich Persönliches, Wertvolles, Neues teilen.
Ja, Wahnsinn. Super. Also total plausibel, finde ich. Also ich habe mich ja viel mit solchen Themen, also in sozusagen subjektiver Selbsterfahrung auch beschäftigt und ich kann das absolut, also das ist wirklich Musik in meinen Ohren. Und was du schreibst, dieses Nachplappern, also etwas Gleiches weiter zu publizieren, was ja schon da ist und wovon ich ausgehen kann, was sicherlich als richtig wahrgenommen wird, wird ja unheimlich viel gemacht im Internet, oder? Das sind doch diese, also das können KI-Texte sein jetzt neuerdings, aber sonst waren das ja auch so, es war ja ein Job, Texter zu sein und ungefähr aus den vorhandenen Vorinformationen neuen Text zu schreiben zu einem Gesundheitsthema oder etwas. Und da findet das dann alles nicht mehr statt. Da habe ich schon öfter, ohne dass ich das jetzt so bewusst mit diesem Konzept verknüpft habe, so drüber nachgedacht, was ist eigentlich noch publizieren, wenn ich das irgendwie texte und aus drei mittelmäßigen Quellen sozusagen eine vierte neue Quelle irgendwie schreibe, ne? Dann ist das alles nicht, sondern wenn es was Eigenes ist, was Neues, dann setzt das all diese Prozesse in Gang, die du beschrieben hast.
Genau. Und ich meine, du bist ja selbst auch so online sichtbar als jemand, der etwas von sich auch teilt, der eigene Erkenntnisse, eigene Ideen teilt. Und ja, ich glaube, dass einfach, wenn man so in dieser Welt unterwegs ist, ist das einfach so spürbar, was man da vielleicht auch durchmacht, klingt jetzt so heroisch. So, wir sind ja nicht moralmasochistisch hoffentlich unterwegs. Aber eben schon, ja, das macht auch ein Stück weit Angst, Dinge zu teilen. Also ich kann das auf jeden Fall für mich sagen, als jemand, die noch in Ausbildung ist. Was, wenn ich etwas sage, was so falsch ist, wo ich für geahndet werde, wo gesagt wird, nein, also das macht doch eine richtige Analytikerin nicht. Sich online zu zeigen oder über diese Dinge zu sprechen oder den oder jenen Einblick zu gewähren. Das ist natürlich auch immer so eine Balance, die man da finden muss. Also inwieweit ist etwas tatsächlich neu, eventuell bereichernd und ich bin bereit, dafür zu stehen. Und wo überwiegt dann doch die Schamangst und man sagt, ja gut, und da höre ich, an der Stelle höre ich auf.
Ja, total. Und ich finde auch, also Bloggen, so hatte ich früher angefangen und Podcasten und auch, also am allerstärksten hatte ich das beim Schreiben meines Buches. Also ich habe 2020 ein Buch veröffentlicht, dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Und da geht's letztlich genau um diese ganzen Konzepte, aber ich habe die leicht verständlich beschrieben und mit verfremdeten Geschichten aus dem Praxisalltag so, ne, dass sich auch Betroffene drin wiederfinden können, aus dem ersten Zugang dazu finden. Und das war ein ständiger Balanceakt. Und ich hatte einen ganz tollen Lektor, mit dem ich das dann zum Glück auch im Dialog auch so klären konnte. Aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, bis hin zur Fantasie. Wenn ich das jetzt so vereinfacht mache, wenn ich das so runterbreche und da könnte man ja Anstoß dran nehmen, ne, auch an eigentlich harmlosen Verkürzungen, weil irgendjemandem ist ja irgendeine Stelle immer besonders wichtig. Also ich hatte auch Fantasien bis hin zum Ausschluss von der Ärztekammer oder von Verbänden. Also es ist sehr, sehr archaisch und geht halt so tief rein in so innere Themen wie Zugehörigkeit und Verantwortung und so weiter. Also super spannend. Das wusste ich überhaupt nicht, dass es dazu ein Konzept gibt, was das tatsächlich auch auf Ebene des Unbewussten so beschreibt.
Ja, und das, was du von deiner Erfahrung teilst, gerade mit so einer Buchveröffentlichung, das ist ja echt ein Riesenprojekt, also Respekt dafür. Das macht es natürlich nochmal super anschaulich. Was Britton hier vielleicht etwas theoretischer erzählt hat, ist an deinem Beispiel nochmal total greifbar.
Ja, finde ich jetzt im Nachhinein auch. Also, aber spannend ist ja auch manchmal überhaupt an den ganzen Themen, die man so jetzt auch sich hier psychoanalytisch angucken kann, dass manche Sachen, von denen man doch denkt, dass das was sehr Persönliches, Inneres ist, doch auch verbreitete Phänomene sind, ne? Oder? Das tut mir gerade ganz gut.
Ja, absolut. Absolut. Was hast du denn noch als nächstes Konzept mitgebracht?
Ich gehe noch einmal in den Bereich der Psychosomatik. Und zwar weiterhin die Frage, was ist bei Patientinnen und Patienten anders, die zu psychosomatischen Symptomen neigen? Ich will jetzt mal gar nicht sagen, unbedingt eine psychosomatische Erkrankung bekommen, sondern wer hat häufiger mal Körperbeschwerden und versteht es eigentlich nicht, der Arzt weiß nicht so richtig weiter. Oder wer wird auch in Belastungssituationen, wer neigt dazu, somatoforme Störungen zu bekommen, also Körpersymptome ohne organische Erklärung. Und da gibt es ein Konzept von 1960, oder es gibt dann eigentlich zwei Konzepte, die sind in Frankreich und USA ungefähr gleichzeitig entstanden. Das hieß in Frankreich von der französischen psychosomatischen Schule, da gab es auch psychosomatische Strömungen an der medizinischen Fakultät und in USA. Das heißt Pensée Opératoire bzw. Alexithymie-Konzept. Und ich gehe jetzt erstmal auf das Pensée Opératoire ein, was auf Deutsch so viel heißt wie so ein operationales Denken. Dieses Konzept will auch eine Erklärung geben über die psychischen Eigenschaften eben von Patienten mit psychosomatischen Symptomen und grenzt sich eigentlich ab gegen die bis dahin typischen neurotischen, psychotischen oder perverse Strukturen, die da angenommen wurden. Also alles, was so von Freud kam, gab ja Aktualneurose und so verschiedene Vorstellungen, die wir jetzt leider gar nicht alle besprechen können. Aber psychosomatisch Erkrankte wurden als Neurotiker gesehen. Also dann ist etwas unbewusst, ist ein unbewusster Konflikt, der also nicht psychisch ausgetragen werden kann. Und da brauchst du das Körpersymptom als beteiligtes Objekt oder als Abfuhr dieser ganzen Konfliktspannung. Und bei diesem anderen Konzept, da wird eine bestimmte Denkweise beschrieben, das operative oder operationale Denken. Und dieses Denken könnte man auch so gekoppelt mit einer Gefühlsblindheit oder einer Gefühlslesestörung beschreiben. Also das für die eigenen Gefühle und für die Gefühle anderer praktisch die Dechiffrierung nicht gelingt. So hatte das Pierre Marty beschrieben. Das ist der Franzose, der dieses Konzept entwickelt hat. Und diese Menschen fallen auf durch ein Denken, beschreibt er, das nur an der Realität und an äußeren Faktoren orientiert ist. Das Denken ist zwar pragmatisch und intellektuell und das kann sogar symbolhaft sein, aber es ist immer abgekoppelt von den inneren Objektrepräsentanzen. Es wirkt dann, wenn die Menschen erzählen, eher wie so ein unbeteiligtes Erzählen, als wenn es nicht um sie geht. Das ist also oft nicht emotional hinterlegt, was erzählt wird. Und es werden dauernd Wahrnehmungen wiedergegeben. Also oder es werden Tatsachen wiedergegeben und die Wahrnehmungen, die mit diesen Tatsachen in Verbindung stehen, sind sehr an dem eigenen, eher undifferenzierten Selbstbild orientiert. Ja, also es ist also weniger differenziert, sondern immer so, wie derjenige praktisch die Welt und sich wahrnimmt. Beschreibt zusätzlichen Mangel an unbewusster Fantasie, die dort fehlt in den Berichten. Häufig damit assoziiert eine soziale Überangepasstheit. Und die Symbolisierung, ne, es kann symbolhaft sein, es kann Symbolgehalt sein, aber es kann auch stark eingeschränkt sein. Und bei diesem Konzept, was das Besondere ist, das ist jetzt wird ein bisschen schwer zu erklären, aber wir kommen bei diesem Konzept erstmals weg vom Symbolgehalt hin zum Symbolisierungsprozess. Also bisher beim Neurotischen hat man immer geguckt, welche Symbolik steckt in der Symptomatik. Das ist sozusagen wie im Theater, wo die ganze Bühne funktioniert und ich gucke sozusagen, welcher Konflikt wird aufgeführt. Und hier beschreibt er Probleme im Symbolisierungsprozess, dass derjenige durch sein operatives Denken eben den Symbolgehalt gar nicht rüberbringen kann, weil er Besonderheiten im Denken und Fühlen hat. Und das war ganz spannend, weil so ist ja auch so ein bisschen moderne Psychoanalyse häufig auch bei strukturbezogenen Behandlungen, also dass es viel um die Ich-Funktionen geht, die bei allen irgendwie defizitär sind und wo manchmal Fähigkeiten eben nicht ausgebildet sind, die eigentlich dazu dienen, Schwierigkeiten und Anforderungen adäquat zu bearbeiten innerseelisch. Und früher hatte man immer nur nach einer Bedeutung gesucht, nach einem Konflikt und die ganzen ich-strukturellen Funktionen, die es dafür braucht, erstmal Konflikt zu erleben, außer Acht gelassen. Und das war so ein frühes Konzept, was damit drauf eigentlich schon sozusagen, also es ist eigentlich ein frühes strukturbezogenes Modell von psychosomatischen Erkrankungen, würde ich jetzt mal so etwas überspitzt sagen, mit leichter Veröffentlichungsangst. Ja, genau.
Ja, spannend. Spannend. Was mir jetzt dazu in den Sinn kam, war einmal, dass ja dieses körperliche Element so ganz früh, also jetzt mein Wissensstand, ja, schon so mit der Hysterie begann, also mit diesen Lähmungen und so weiter.
Das war das erste richtig große psychosomatische Modell, genau.
Ja, ja. Und dass ja aber eigentlich das als schon recht reif gesehen wurde. Also so eine Hysterie ist jetzt meistens nicht so als was Psychotisches,
ja, stimmt,
das irgendwie gesehen wird. Mhm. Und das ist interessant, das nochmal irgendwie anzureichern. Also nicht nur auf so einer neurotischen Ebene zu gucken, sondern dann nochmal ein anderes Konzept zur Verfügung zu haben, um diese Patienten zu verstehen, wo dann eben eventuell ein Fokus mehr auf Struktur, auf Defiziten, Dinge nochmal nachlernen, nochmal anreichern, unterstützen und viel weniger so aufdeckend, konfrontierend, interpretierend, sondern eben eher eher supportiv, begleitend. Das finde ich spannend, dass da nochmal so was ganz anderes möglich wird, um psychosomatische Krankheiten zu verstehen und dann eben auch erfolgreich zu behandeln.
Ja, sehe ich genauso. Es ist wirklich spannend. Was ich so ein bisschen dazu sagen muss, man sieht das unheimlich oft. Also, dass Menschen, die jetzt sehr auf ihre Körperbeschwerden fokussiert sind, tatsächlich im Bericht über subjektive Erlebnisse wenig rüberbringen und dass das in der Gegenübertragung frustrierend sein kann. Und da ist es natürlich genau wichtig, dann eben nicht in diese alte freudsche Denkrichtung zu gehen, zu sagen, okay, meine Gegenübertragung ist jetzt negativ, also ne, der Patient nutzt mich jetzt für etwas, sondern da weist zum Beispiel dieses Konzept darauf hin, dass das praktisch eine langfristig angelegte Besonderheit im Denken ist. Das hat vielleicht keine Botschaft, ne? Da steckt kein Symbol drin oder keine Bedeutung drin. Genau, was mir jetzt aber wichtig war, nochmal zu sagen, soweit ich das weiß, konnte ich jetzt nicht mehr genau recherchieren, aber das ist eigentlich ziemlich sicher, dass die Alexithymie ist in den USA entwickelt, ist eigentlich ein ähnliches Konzept mit einer etwas anderen Beschreibung. Die sind irgendwie nicht so richtig jetzt mit heutigen Methoden wissenschaftlich fundiert, weil irgendwie sind die psychosomatisch Erkrankten dann doch so inhomogen, dass da, glaube ich, jetzt gar keine statistische Häufung so kommt. Aber das ist ja bei vielen diesen Modellen, auch wenn die irgendwie, also es ist jetzt wieder ein eigenes Thema, aber irgendwie steckt eine Wahrheit drin und irgendwie lässt es sich, denke ich, mit der Konzeptualisierung jetzt nicht auf eine große Population anwenden. Aber wenn man jemanden mit einer Alexithymie vor sich hat oder diesem Pensée-Operator, dann merkt man das schon. So.
Ja, wirklich hilfreich. Das nochmal so für sich mitzunehmen.
Ja, ich muss sagen, ich bewundere dich ja, dass du das in YouTube-Videos so rüberbringst, solche Themen. Weil ich merke so, mir würde es fast leichter fallen, drüber zu schreiben oder drüber zu bloggen. Ne? Dann würde ich jetzt nochmal nachrecherchieren und so. Es ist wirklich auch gerade jetzt in dem Format, wo wir so recht frei drüber sprechen, es ist tatsächlich anspruchsvoll und also ich fand das grandios, dass du das auf YouTube ja bringst, auch mit recht großem Erfolg und das wirklich für ein breiteres Publikum zugänglich machst, als die tollen Bücher hier, die du ja auch schon erwähnt hast, gibt zum Beispiel hier so ein englischsprachiges Dictionary of Psychoanalysis mit relativ vielen Konzepten, die von Salman Akta gesammelt wurden. Und es gibt auch zum Beispiel aus den 70er Jahren das Vokabular der Psychoanalyse von Laplanche, glaube ich, aus dem Französischen übersetzt. Da stehen auch viele Konzepte drin, aber das hat natürlich eine sehr begrenzte Leserschaft. Ne? Selbst ich, der sich dafür interessiert, hat das so im Regal und wann hat man wirklich Zeit, also so kleingedruckte Konzepte zu studieren. Deswegen absolute Empfehlung für deinen Kanal. Du bereitest die schön auf, präsentierst die und ich persönlich stelle mir dann immer die deutschen Untertitel noch dazu ein.
Ja, ich wurde jetzt letztens noch von YouTube informiert, was ja vielleicht auch für euren Kanal interessant ist, dass jetzt mittlerweile so Stück für Stück die automatische Synchronisierung oder so
ja,
das hab ich schon rausgebracht gesehen. Ja. werden soll. Ich bin mal gespannt, wie die deutsche Alina dann quasi klingt, ob das so wirklich ein KI-Klon ist von meiner tatsächlichen Stimme oder ob die da so eine robotische Stimme drüber packen. Ist ja vielleicht auch nochmal eine neue Möglichkeit, auch für euch. Also ich meine, wo findet man denn schon Fachärzte wie euch, die sich mit diesen Konzepten auseinandersetzen und die das, du mit deinem Buch vor allem, wirklich verständlich, nicht dogmatisch, nicht irgendwie hinter zig Fachwörtern und Fachbegriffen versteckt, sondern wirklich für jeden zugänglich. Wo findet man das schon? Also auch für euch ist es ja vielleicht nochmal eine schöne Möglichkeit, da das, was ihr so toll macht, nochmal mehr Leuten präsentieren zu können. Das würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen.
Ja, vielen Dank. Du meinst, dass man es auf Englisch dann mit KI-Übersetzung bringen könnte, ne?
Ich bin gespannt zu sehen, wie die das machen. Also was das für ein Feature ist und wie sich das anhört.
Ich habe das gesehen bei einem YouTuber, der eigentlich englische Video hat und das auf Deutsch hatte. Das klingt ziemlich gut. Es klingt ziemlich natürlich, glaube ich.
Ja.
Da gibt es vielleicht halt auf Deutsch. Ja. Wie ist deine Entscheidung eigentlich gefallen, wenn ich fragen darf, dass du auf Englisch publizierst?
Ich habe damals, als ich den Kanal gestartet habe ich in Belgien studiert und da eben auch viel Englisch gesprochen. Es war teilweise ein Wunsch, in der deutschen Welt doch etwas anonymer zu bleiben. Also wenn ich in Deutschland meine Praxis habe und in Deutschland arbeite, dann doch lieber auf Englisch, wo man vielleicht für eine Zeit lang, gerade am Anfang war das sehr schön, da einfach für mich zu wissen, ich bleibe da sehr wahrscheinlich anonymer. Und ja, ich habe eben schon immer sehr gerne Englisch gesprochen. Also ich habe immer noch einen deutschen Akzent. So, das hört man, dass ich nicht englischsprachig aufgewachsen bin. Aber ich dachte mir, ich glaube, es wäre schön, einfach auf der einen Seite für mich Englisch weiterhin sprechen zu können, da am Ball zu bleiben, dann auch etwas am Anfang gerade in Deutschland einfach anonymer für mich zu bleiben, obwohl ich jetzt, also ich bin ja nicht riesengroß, aber am Anfang eben aufgrund dieser Veröffentlichungsangst dachte ich mir, ich baue da nochmal so einen Sicherheitsmechanismus für mich ein. Und eben auch die englische Übersetzung von Freud. Also es ist ja, viele von diesen ganzen Originaltexten sind ja auf Deutsch. Und die englische Übersetzung von Freud ist eben teilweise nicht gut. Und dann finde ich auch, dann werden die Konzepte nicht gut rübergebracht. Also die sind im Englischen viel mechanischer, gar nicht so lebensnah und so einfach verständlich. Und da dachte ich mir, vielleicht so als Deutschsprachige kann man da nochmal ja ein bisschen mehr mithelfen, die originaldeutschen Begriffe eben dann ein bisschen näher ins Englische zu übersetzen und eben nicht mit ja mit diesem Abstand und mit dem ja höheren intellektuellen Niveau, wie das vielleicht damals passiert ist.
Ja, das war, glaube ich, eine total gute Entscheidung. Also ich kann auch dein Englisch zum Glück als Deutscher jetzt besser verstehen als originäres Englisch.
Ja,
also
ja.
Das funktioniert ganz gut. Also
das freut mich.
Ich lerne noch ein bisschen dabei, auch so manche Sachen. Also ich finde es super, dass dein Kanal auf Englisch ist. Ja. Aber kannst du sagen, wie viel Zuschauer du so aus Deutschland überhaupt hast? Kann man sagen.
Das ist eine gute Frage. Da müsste ich wahrscheinlich mal in meine Statistiken reingucken. Das könnte ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Ich glaube aber nicht so viel. Also ich würde schätzen, vielleicht 10% oder so. Also nicht so wahnsinnig viel. Das meiste sind wirklich Menschen, die aus Amerika, Vereinigtes Königreich einschalten. Das ist, glaube ich, so der größte Anteil von den Menschen, die zuschauen.
Es gibt ja auch Länder, wo so das psychoanalytische Denken viel mehr en vogue ist, auch als in Deutschland. Ne? Deutschland in der Öffentlichkeit werden ja auch wenig, man könnte ja auch aktuelle Weltgeschehen Konzepte anwenden und sich Gedanken zu bestimmten Bewegungen und Tendenzen machen. Also ich glaube, in Argentinien zum Beispiel, so in südamerikanischen Ländern, ist das auch viel mehr en vogue, auch, weiß nicht, in Radioshows irgendwie Gespräche zu psychoanalytischen Perspektiven zu führen, oder?
Ja. Also ich glaube auch in Buenos Aires gibt es irgendwie ein Viertel, wo mehr Psycho oder so, genauso viele Psychoanalytiker wie andere Einwohner leben. Also da hat dieses Denken nochmal irgendwie einen ganz anderen Stellenwert.
Aber das hast du noch nicht überprüft, ob sich das in deinen Abrufen widerspiegelt, ne?
Nein, das nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, eben dadurch, dass die Dichte von Psychoanalytikern so hoch ist, dass sie da auch ihre ganz eigenen Leute und Ansprechpartner haben, die eben dann auch tatsächlich auch Spanisch, denn das spreche ich tatsächlich gar nicht, die da auch diese Konzepte eben darlegen können. Es wäre natürlich auch mal spannend. Ich hatte jetzt für eine ganz lange Zeit auch so einen Bücherclub, den lasse ich jetzt langsam auslaufen. Aber da waren dann eben auch viele verschiedene, teilweise aus den USA, UK, aber auch Indien, China, waren verschiedene Menschen mit dabei. Und wir haben dann über psychodynamische Bücher gesprochen. Und das war natürlich super interessant, da nochmal ganz anderen kulturellen Input zu bekommen. Und da war es natürlich auch total interessant. Ich weiß, dass Simon Akta das teilweise so für indische Kulturen macht, dass er da auch nochmal ganz andere Konzepte bereitstellt. Aber dann eben auch in Buenos Aires, also wie viele Konzepte haben die wirklich halt auf die Kultur und aus der Kultur selbst stammen, was ja auch nochmal die Psychoanalyse ganz anders bereichern kann.
Spannend. Ich könnte auf alles total einsteigen und interessiert mich. Jetzt ist es aber wie bei Wetten, dass nach dem Sofagespräch kommt die nächste Wette. Und ich würde dich vielleicht bitten, dein nächstes Konzept vorzustellen.
Gerne. Das nächste Konzept, was ich mitgebracht habe, das ist jetzt vielleicht eins, da wird es so ein bisschen komisch, da wird es ein bisschen weird, aber ich dachte mir, ne, um die Psychoanalyse mal so tatsächlich zu beschreiben, muss auch ein Konzept mit rein, was vielleicht etwas merkwürdiger ist. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so merkwürdig. Ich meine, das können ja vielleicht die Zuschauer für sich selbst entscheiden. Und das ist die Idee des Gebärneids. Das ist eine Idee von Karen Horney. Das ist so eine Idee von ihren ganz frühen Aufsätzen, ich würde sagen 1920er. Das ist nicht ihr Wort, also sie hat nie von Gebärneid gesprochen. Oder im Englischen heißt es Womb Envy, also Gebärmutterneid in dem Sinne. Aber es ist ihre Idee. Und das hat sie entworfen als Gegenkonzept zum Penisneid. Das ist ja, also heute, das wird nicht mehr benutzt, das ist so ein uraltes Konzept von Freud. Also ich kenne jetzt niemanden mehr, der damit tatsächlich arbeitet. Und sie hat gesagt, dass eigentlich dieser Penisneid, zum einen ist es kein biologisches Konzept, sondern es ist eigentlich eine soziale Realität, was ja eine 1920er, also kann man sich ja sehr gut vorstellen, Frauen beneiden Männer nicht um ihren Penis, sondern darum, was sie für Möglichkeiten haben. Die können arbeiten, die haben ein Bankkonto, die gehen wählen, die machen was auch immer. Und Karen Horney, also ist eine Denkerin, mit der ich mich sehr viel beschäftigt habe, die eben super, also ich glaube, die war eine der ersten, die auch in Deutschland dann Medizin studiert haben als Frau, also eine der ersten, die aufs Gymnasium gegangen sind als Frau, und die hat sich das ja alles gar nicht geben lassen. Und es war natürlich eine schöne Lücke da, denn Freud war ja, was Frauen angeht, sagen wir mal, etwas unbeholfen. Das war nicht so sein Gebiet. Und Karen Horney hat sich da in ihren ganz frühen Werken, hat sich später nochmal ein bisschen anders entwickelt, hat sich da wirklich dem hingegeben und hat gesagt, eigentlich gibt es statt des Penisneides, also das, der Penisneid ist vielleicht eigentlich eine Antwort der Männer auf den eigentlichen Neid, nämlich den Neid zu gebären. Also dass ursprünglich eigentlich Männer Frauen beneiden um ihre Fähigkeit, Kinder in die Welt zu setzen. Also die ultimative kreative Erschaffung, wenn man so will. Und dass die Konsequenz eigentlich war, wie Männer das für sich beantwortet haben, also Karen Horneys Idee, dass Männer etwas anderes erschaffen müssen. Ne? Also die müssen dann Unternehmen gründen, die müssen Häuser bauen, die müssen Chef werden von ich weiß nicht was, die müssen ganz viel Geld ran schaffen. Eigentlich, und die müssen natürlich irgendwo dann vielleicht auch, ne, ist jetzt die Frage, Frauen abwerten, aus dieser Angst heraus, die Frau kann ja da etwas, die kann etwas erschaffen, was ich niemals schaffen kann, eben wegen der biologischen Realität. Und ja, weil eben diese essentielle Kreativität, wenn man so will, so bedrohlich ist. Ich fand das spannend, eben weil es so ein Konzept ist, was radikal ist, was, finde ich, auch eben mal schön diese Gegenbewegungen in der Psychoanalyse widerspiegelt. Also man hat ein Konzept für die eine Seite und dann hat man ein Konzept für die andere Seite. Und mich hat das irgendwie nochmal fasziniert, da nochmal so einen ganz anderen Blick drauf zu bekommen. Ob das stimmt oder nicht, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Ich finde, meistens macht es ja mehr Spaß, sich mit solchen Konzepten zu beschäftigen, wenn nicht die Frage hintersteht, ist das jetzt richtig, kann ich das wissenschaftlich beweisen, sondern wenn dahinter steht, zum einen ist es hilfreich, kann ich damit was anfangen, und wenn nicht hilfreich, dann ist es interessant. Bringt mich das irgendwie auf Ideen? Macht mir das irgendwie Lust, mich nochmal mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, etwas über mich zu erfahren, über andere? Und da dachte ich mir, nochmal so ein sehr frühes, etwas verrückteres Konzept, das wollte ich gerne noch einbringen.
Ja, super. Ich finde das deswegen so toll, weil ich finde, also das führt nochmal toll zu dieser Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Die Frage stellt sich ja vielleicht gar nicht so sehr, wenn man sich klar macht, dass es immer um einzelne Aspekte geht, ne? Also wahrscheinlich wird das kulturell nicht so sein, dass Männer jetzt diesen Drang vielleicht haben zu bestimmten Dingen aus Gründen des Gebärneides. Aber es könnte immer wieder an verschiedenen Stellen mehr oder weniger oder auch global Aspekte davon haben. Ne? Und das finde ich gar nicht so unplausibel. Also weil Kinder jetzt, wenn wir nochmal so sozusagen auf die Ursprünge, psychoanalytische Konzepte haben ja häufig irgendwie mit der Entstehung irgendwie biografisch in der Kindheit zu tun und werden dann übertragen auf die Gesellschaft und das Erwachsenenleben und welche Symbolik da ganz grob irgendwie entsteht und sich anderswo wiederfindet. Und Kinder haben sich ja schon damit auseinanderzusetzen, dass es einen Penis gibt beim einen Geschlecht und beim anderen nicht. Und dass es bei den Eltern eben einen Elternteil gibt, das Kinder bekommt und das andere bekommt eben keine Kinder. Und ich gehöre zu der einen oder anderen Gruppe. Und diese Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Funktionen sozusagen oder Fähigkeiten, Eigenschaften, die findet ja ganz zweifellos statt.
Ja, also ich weiß es eben nicht, wie viel da tatsächlich dran ist und wie viel nicht. Mir ist das jetzt noch nie über den Weg gelaufen, per se, also so als so ein krasses, eine krasse Übereinstimmung. Aber es macht eben für mich diesen Konflikt vollständig, weil ja ganz lange nur die eine Seite betrachtet wurde. Also wie können eigentlich Männer auf Frauen, oder wie können Frauen auf Männer neidisch sein? Das ist ja nur diese eine Seite, die betrachtet wurde. Und mit dieser Erweiterung, ob die stimmt oder nicht, ob die hilfreich ist oder nicht, ob die interessant ist oder nicht, macht's ja doch irgendwie den Konflikt vollständig und beleuchtet beide Seiten. Und das kann für manche Menschen ein Konflikt sein. Also manche Frauen können ja heutzutage auch immer noch Männer beneiden um gewisse Dinge, sei es körperlich oder sozial. Andersrum genauso. Aber es ist eben schön, dadurch so ein Spektrum zur Verfügung zu haben. Ich kann die eine Seite betrachten und ich kann die andere Seite betrachten. Also das würde ich sagen, das hat mir dieses Konzept gebracht. Eben diese Dimension des Neides, wer beneidet da eigentlich wen um was, zu vervollständigen. Ja, und auch gerade nochmal diese Funktion von Neid. Also zu was, Neid wird ja häufig so als eine negative Emotion dargestellt, was ja auch sicherlich sein kann, aber eben auch zu etwas Produktivem führen. Also ich verspüre einen Neid, ich verspüre einen Mangel und wie beantworte ich den? Was mache ich damit?
Ja, ja.
Das finde ich interessant, ja.
Mhm. Ist eigentlich Neid, also Neidangst soll ja eine der stärksten Ängste sein, die es so gibt, ne? Also als, wenn ich etwas habe, was andere beneiden, kann das ja recht starke Angstreaktionen auslösen. Kennst du dazu, weil wir gerade über Neid sprechen, zufällig Konzepte? Oh, das ist eine fiese Frage.
Ja, ja. Also das,
Neidangst, was ich so ein heißt es jetzt, oder? Weiß ich gar nicht.
Ich weiß es gar nicht genau. Also das, was mir dazu einfallen würde, wäre so, also dann wirklich sehr klassisch Melanie Klein.
Ja,
und so primitiver Neid, wo der aber dann um einiges zerstörerischer ist als das, was wir vielleicht so im Normalgebrauch unter Neid verstehen. Ja. Also dass das Kind wirklich dann aus Neid die, ich weiß nicht, ob es dann die gute Brust ist oder wie weit, also das muss ja dann eigentlich noch ein Teilobjekt sein, also die gute Brust zerstört werden muss, eben weil die etwas hat, was man selbst nicht hat, nämlich die gute Milch, die nährt, die wärmt. Also das würde mir so spontan dazu einfallen. Ansonsten.
Das heißt Neid auf Englisch?
Envy. Also bei Melanie Klein, Primitive Envy. Das kenne ich nur von ihr. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, du kannst ja gerade mal nachgucken, ob der gute, der verrückte, wie geniale Akta da noch was also, für uns bereithält.
Also bei Envy hatte er praktisch Envy als Konzept von Sigmund Freud 1925 in der Entwicklung des Kindes, wenn er die anatomischen Differenzen der zwei Geschlechter bemerkt. Also aber keine Unter-Envys mehr hier, sondern nur das. Und das kann ich jetzt nicht alles lesen. Also das ist schon eine halbe Seite hier. Spannend. Nein. Ja, auch eine Emotion, man beschäftigt sich ja nicht so viel damit, aber ist sie, glaube ich, so wichtig und so stark, ne, in der Bedeutung für den Menschen. Aber es ist irgendwie, Angst, Schuld, Scham ist irgendwie verbreiteter.
Ja, ich glaube auch, weil Neid eben nicht so zu den kulturellen Werten passt. Also Schuld und Scham, das ist ja auch das sehr christlich, so das passt. Aggression, oh, da wird schon heikel. Ne, das ja okay, im Sinne des anderen vielleicht noch. Aber Neid, oh, ist doch auch eine der Todsünden, oder? Also das ja, da wird's ja schon heikel. So im
Menschlichen.
Ja,
das wird
auch
keiner empfinden, ne? Das wird wirklich stark abgewehrt.
Ja, ja. Und ja, da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass da einfach in der Psyche viel mobilisiert wird, um Neid nicht zu spüren oder um dem vorzukommen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Spannend, ja. Das war Gebärneid.
Hättest du denn noch Lust, noch ein drittes Konzept von dir vorzustellen?
Ja, ich würde noch eins vorstellen und wenn die Zuschauer und Hörerinnen Lust haben, können wir ja vielleicht eine zweite Folge dann noch verabreden. Eins würde ich noch bringen, ich überlege mal eben, welches. Dann nehme ich tatsächlich, glaube ich, dass ich hier oder nee, ich nehme auch ein etwas heikles. So, Das wird immer heikler jetzt. Ich nehme da ein Konzept von Freud noch zum Ende. Und zwar Freuds Konzept über den Zwangscharakter, würde man heute eher sagen, früher auch genannt von Freud, das Konzept des Analcharakters. Und zwar beschreibt er hier eine bestimmte Zusammenstellung von Charakterzügen, die häufig mit bestimmten Schwierigkeiten einer Lebensführung einhergehen, und nennt diesen Charakter oder diese Charakterzüge den analen Charakter. Da war jetzt noch gar nicht Persönlichkeitsstörung oder nicht oder gesund. Das ist erstmal die Beschreibung eines Phänomens. Und der anale Charakter ist halt, was man heute als einen zwanghaften Menschen oder eine zwanghafte Charakterstruktur auch beschreiben würde. Aber Freud hat es 1900, Fragezeichen, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, hat es auf seine eigene Weise beschrieben, und Kai Abraham hat es 1923 nochmal etwas ergänzt. Und da geht es eben vor allem um drei Charakterzüge, die zusammenkommen, die anale Trias sozusagen von Freud. Und das sind die drei Charakterzüge bei einem Menschen, die sind Ordnungsliebe bis hin zur Pedanterie, Sparsamkeit, die bis zum Geiz gehen kann, und ein Eigensinn, der sich auch bis zum Trotz steigern kann. Ist übrigens auch, wird in Facharztprüfungen gefragt. Die Trias, also Analcharakter Trias nach Freud, muss man beantworten. Eben Ordnungsliebe, Sparsamkeit und Eigensinn. Und da ist es wie bei vielen Konzepten, dass man praktisch, wenn man die kennt und vielleicht eins fällt auf, die Ordnungsliebe, ein Patient räumt immer alles auf und hält das nicht aus und so und erzählt aber gar nicht die anderen Sachen, aber die Sparsamkeit oder der Geiz, das Horten von Geld oder das Zurückhalten nötiger Ausgaben und auch ein Eigensinn, diese Person irgendwie so besonders macht und so ein bisschen mit so eigenen Modellen, mit so eigenen Vorstellungsgerüsten, die teilweise für die Person dann total problematisch sind, weil die sehr starr und mit einer großen Überzeugung an die Welt herangetragen werden, dann ist diese Trias wirklich eine ganz typische Sache. Und da ist es wieder so, was ich vorhin meinte, es gibt da viele modernere Konzepte, die sind auch für die klinische Arbeit gut, aber dies ist wirklich spannend, weil dieser Eigensinn und die Sparsamkeit und die Ordnungsliebe eben wirklich oft zusammenfallen. Und sollte man kennen, die Eigenschaften eines Analcharakters. Und Hans Quint, der hat dann in den 60er Jahren sich weiter damit beschäftigt und hat sich auch gefragt, warum gibt, also welchen Sinn hat dieses Zusammenkommen dieser Charakterzüge? Wofür könnte, warum hat jemand das? Und warum wird das so sozusagen so schwer aufgegeben, auch wenn es belastend ist? Und er hat das Konzept entwickelt, dass oftmals ganz starke Ängste dahinter stecken. Ängste, die so stark sind, dass das Ich eine Gefahr bekommt, zu fragmentieren, zu zerfallen. Und dass diese Angst praktisch so überwältigend ist, dass die Struktur des Ich eben nicht aufrechterhalten werden kann. Und dass der Mensch dann, um seine Autonomie zu bewahren, weil auch zwanghafte Charakterzüge sind ja oft recht autonom durch ihren Eigensinn, durch, weil sie auch andere indirekt dominieren können, durch Zurückhalten von Geld, durch ihre eigene Ordnung, dann leben sie damit eine gewisse Autonomie und können auch stark andrängende Ängste praktisch beherrschen dadurch, weil sie dadurch irgendwie das Ruder in der Hand haben. Und das ist deswegen so wichtig und deswegen mag ich das Konzept so gerne. Wenn man sich überlegt, dass der Mensch sein Ich damit stabilisiert und dass das auch eine Schutzfunktion ist, dann kann ich als Therapeutin oder Therapeut auch nicht hingehen und das schnell alles in Frage stellen oder versuchen wegzubehandeln. Es gibt ja viele neuere Verfahren. Du hattest das vorhin auch angesprochen. Auf Körperebene, sowas gibt es auch psychotherapeutisch. Ein Manual, wo ich in 10 Sitzungen Zwänge oder Zwangsüberzeugung ganz schnell abbauen soll und verlieren soll. Und es ist tatsächlich so, und ich habe das auch schon erlebt bei Patienten, dass das zu massiv überschwemmenden Ängsten kommen kann und das einfach viel zu unangenehm und invasiv ist und dass wir praktisch in diesen zwanghaften Charakterzügen auch eine Schutzfunktion sehen sollten und ich sag mal, vorsichtig und gemäßigt und erstmal verstehend und stützend in so einen Kontakt und in eine Therapiebeziehung gehen sollten.
Das ist super spannend, dass du das Konzept mitbringst. Und das, was du sagst, da gehe ich total mit. Man kann nichts wegnehmen, bevor man nicht was Besseres angeboten hat. Und auch diesen Aspekt, dass wir eben, so wir behandeln ja nicht nur Symptome. Es kommt ja nicht einer einfach nur mit dem einen Symptom und das machen wir schön weg, sondern da dran hängt ja eine ganze Charakterstruktur. Das muss nicht per se eine Persönlichkeitsstörung sein, aber ja schon eine ganze Charakterstruktur. Und das eben, das ist nicht so fein wie irgendwie ein Chirurg, der dann das eine Ding hat, was er rausschneidet, fein säuberlich, sondern das ist ja alles miteinander verzahnt, miteinander verwoben. Und das finde ich nochmal dafür ein super Konzept, um das zu verstehen. Also wir behandeln keine einzelnen Symptome, sondern wir behandeln Menschen. Das ist eine gesamte Charakterstruktur, die da eben aktiviert wird und eben deine Erinnerung an uns nichts wegnehmen, bevor man nicht was anderes angeboten hat. Denn sonst kommt es ja meistens einfach nur zu Symptomverschiebungen. Also ja, ich habe dann vielleicht keinen Putzzwang mehr, aber plötzlich, ne, weiß nicht, habe ich dann psychosomatische Beschwerden oder was auch immer, dass ja, ich dann eigentlich das Symptom nur verschiebt und der eigentliche Charakter, die eigentliche Funktion von diesem Symptom in der Charakterstruktur gar nicht verstanden werden konnte. Echt nochmal eine super Erinnerung.
Ja, vielen Dank. Ich überlege gerade noch, ob sich manche Zuschauerinnen, Hörer und so fragen, warum es eigentlich analer Charakter oder Analcharakter heißt. Das habe ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt.
Leg los.
Also es ist einfach so, dass Freud ja die Entwicklung und den Aufbau der psychischen Funktion nach Entwicklungsphasen gegliedert hat. Und zweites, drittes Lebensjahr, anale Phase, kommt es hin? Wo das Kind... Schön. Kontrolle über seinen Schließmuskel bekommt und plötzlich nicht mehr in die Windeln macht, sondern irgendwie hinauszögern kann ganz lange, also zurückhalten kann oder auch sozusagen in die Hose machen kann, damit seine Eltern dominieren kann, Reinlichkeitsideen der Eltern durchkreuzen kann. Da steckt schon das Dominante drin, was ich so meinte. Also durch die Kontrolle seines Körpers eigentlich in eine ganz neue Position kommt. Und genau, nach der klassischen analytischen Ansicht wird das dort angelegt und je nachdem, wie dann mit dem Kind, was dem Kind auch wiedergespiegelt wird, auf diese neue Fähigkeit, kann es da sozusagen zu Fixierung in dieser Phase kommen. Also wenn ein Kind Ärger bekommt, weil es dem Schließmuskel spielt und mal in die Hose macht und da also sehr, sehr reinlich erzogen wird, na, dann kann es sein, dass man Besonderheiten im Umgang eben mit dem Zurückhalten von Dingen hat, also Geld, Sparsamkeit, hat man drüber gesprochen, Ordnung, alles muss sauber sein, alles muss ordentlich sein. Also das wäre dann so eine Fixierung praktisch auf die anale Phase in diesem Theoriemodell, in diesem Denkmodell. Da kann man jetzt alle möglichen Meinungen dazu haben.
Genau, genau. Also ich meine, heute wird das ja fast schon so ein bisschen weiter ausgeweitet auf das Thema Autonomie an sich. Ja. Also darf ein Kind auf dem Spielplatz bis ganz nach oben klettern auf dem Gerüst? Oder steht da eine Mutter, die sagt, nein, 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 das kannst du noch nicht. Und nein, das ist ängstlich, ne, das müssen wir jetzt kontrollieren. Da muss hier jeder da stehen und dich auffangen können. Oder aber auch wird ein Kind so in die Autonomie geschubst ohne Sicherheitsmechanismus. Ah. Also ja, ist mir doch egal, was du auf dem Spielplatz machst. Ne, Mama hat jetzt gerade keine Lust, dich dahin zu begleiten, also geh halt alleine. Also da an diesem Autonomie-Thema, da kann man ja viel festmachen. Und Freud halt ja sehr biologisch, sehr körpernah und heutzutage wahrscheinlich nochmal mehr in diese ganze ja Autonomie-Richtung, die sich auch in anderen Bereichen zeigen kann.
Ja, danke, dass du es neu ergänzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Freud in Symbolen, der war Neurologe, der hat in diesen Körperkontrollsystemen das dargestellt, hat auch was, aber es sind natürlich viel größere Themen dahinter, die über die Reinlichkeit und die Kontrolle der Defekation hinausgehen, so absolut.
Ja, aber trotzdem finde ich auch, also das widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber ich finde teilweise, ich habe da vor einigen Jahren mal so einen Podcast gehört, da sagte die Autorin, wie hat sie das formuliert, no sex please, we're attachment researchers. Also nein, bitte nicht über Sex reden, wir beschäftigen uns doch mit Bindung. Also es ist heute auch irgendwie so eine Bereinigung von, nein, also mit Aggression und Sexualität und nee, also damit beschäftigen wir uns nicht mehr. Wir sind ja jetzt weiter, wir beschäftigen uns mit Bindung und mit Autonomie und ne, mit all dem. Also teilweise ist das ja vielleicht auch irgendwie so ein eigener Abwehrvorgang nochmal, also teilweise bereichert es, teilweise schneidet es vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit ab. Also ich glaube, das kann schon in beide Richtungen gehen.
Mhm, ja, das ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Alles klinisch reinzuhalten, sozusagen heute, kann es nicht sein. Und nur auf Freuds Ebene zu bleiben, ist dann irgendwie auch zu wenig. Ne?
Genau, genau. Ja, das hat richtig Spaß gemacht mit dir, Alex. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ebenso. Hat mich sehr gefreut und wie gesagt, es würde mich noch mehr freuen, wenn wir auch noch einen zweiten Teil machen. Genug Konzepte haben wir zusammengestellt und ich freue mich, wenn wir einen Termin finden. Sag doch einmal noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auf unseren Kanälen, wo findet man dich eigentlich, wenn man Lust hat, jetzt mehr über Psychodynamik zu erfahren?
Wenn man Lust hat, mehr über Psychodynamik zu erfahren und das vielleicht auf Englisch oder bald mit einer Alina Computerstimme auf Deutsch, wer weiß, dann kann man mich finden als Psychodynamic Psychology. Vielleicht kann man das ja auch nochmal als Link irgendwie in die Beschreibung hinzufügen.
Genau.
Ich bin unter dem Namen auf YouTube, ist auch psychodynamicpsychology.com, da findet man meinen Newsletter, den ich anbiete. Auf Instagram habe ich auch noch irgendwie so einen kleinen Kanal, da mache ich nicht so viel, aber unter diesem Namen findet man mich eigentlich so ziemlich überall, vor allem auf YouTube.
Super. Vielen Dank. Ich glaube, man kann sehr davon profitieren. Ich danke euch auch fürs Zuschauen und dass ihr wieder dabei wart beim Psychcast heute mal wieder mit einem Psychoanalyse, Psychodynamik-Thema. Toll, dass ihr dran geblieben seid. Und ja, Alina, nochmal ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal bei uns. Ja.
Herzlichen Dank. Mach's gut.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.